yet known. In spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Watch the Skies. Natürlich wieder an meiner Seite einmal der Jaco. Hallo Jaco.
Hallo zusammen.
Und der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallihallo.
Wir haben uns diesmal für die Episode einen ganz besonderen Film ausgesucht. Danke, Jaco, dafür.
Bitte.
Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Ich habe gerade schon gesagt, das war wie so ein Fiebertraum. Und zwar haben wir uns ausgesucht die Science-Fiction-Oper, ich würde es diesmal mal so bezeichnen, wir werden gleich ins Detail gehen, Barbarella aus dem Jahr 1968. Unter der Regie von Roger Vadim. Ja, genau. Und zwar mit Jane Fonda in der Hauptrolle, einer sehr aufreizenden Jane Fonda in der Hauptrolle. Bevor wir aber so richtig einsteigen und ich glaube, über sehr, sehr spannende Dinge über diesen Film auch sprechen können, auch ein paar Hintergründe, die sehr faszinierend und vielleicht auch erschreckend oder verstörend sind. Ding Dong, magst du vielleicht mal ganz kurz sagen, worum geht's denn eigentlich in dem Film?
So früh schon.
Ja, so früh
okay.
Schon.
Okay, ich habe mal was Lustiges zusammengeschrieben, das gebe ich jetzt zum Besten. Barbarella beginnt damit, dass sich die von Jane Fonda verkörperte Barbarella in der Schwerelosigkeit aus ihrem klobigen Raumanzug pellt und für uns dabei ein Striptease hinlegt. Begleitet wird dies von einem der wohl unfuturistischsten Musikstücke, das man sich nur vorstellen kann. Nachdem Barbarella sich ihres Raumanzugs entledigt hat, empfängt sie, noch immer splitterfasernackt, einen mit Fanfaren angekündigten Videoanruf des Präsidenten von, naja, schätzungsweise der Galaxis. Dieser gibt ihr, da sie immerhin eine 5-Sterne-Astronavigatorin ist, den Auftrag, Durand Durand, einen 25-jährigen Wissenschaftler und Erfinder der waffenfähigen Positronenstrahlen, zu finden. Denn Durand Durand ist auf dem gesetzlosen Planeten Tau Ceti abgestürzt und nun fürchtet der Präsident, dass böse Personen mit Durand Durands Wissen böse Dinge tun könnten. Dinge, die das liebende Universum, in dem Kriege zu Relikten der Vergangenheit zählen, in ebensolche stürzen könnten. Es geht also um nicht weniger als um den Erhalt des Friedens und der Harmonie sowie um den Triumph der Liebe. Make peace, not war. So viel dazu.
Ey, sehr gut. Du solltest das mittlerweile beruflich machen, glaube ich.
Ja, und ey, jetzt ganz ehrlich, ich habe den Film jetzt, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal gesehen. Aber vielen lieben Dank, jetzt habe ich ihn, glaube ich, verstanden, wo du mir die Handlung mal vorgelegt hast. Da werde ich nicht abgelenkt von irgendwelchen Bildern oder seltsamen Eindrücken, die ich da bekomme. Vielen lieben Dank dafür. Ich greife vorweg, ich habe den Film schon oft gesehen, immer mit ein paar Jahren Abstand. Aber es ist irgendwann sehr schwer, eigentlich dieser Handlung zu folgen, weil man sich auf ganz andere Dinge konzentriert. Das ist ganz, ganz obskur.
Ja, das ist schon irgendwie ein sehr, sehr wilder Mix. Ne? Das Ding ist auch für mich persönlich eigentlich, ich sag mal, teilweise mehr Märchen- oder Fantasy-Film als Science-Fiction-Film. Also wenn du so, je nachdem, wann du mal einschaltest, denkst du echt so, du bist irgendwie bei Conan 3 oder sowas.
Es ist tatsächlich irgendwie alles und ich so richtig greifbar auch, also man kann so nicht so richtig kategorisieren, ehrlich gesagt. Aber Science-Fiction-Oper, ich finde, das passt schon. Genau, vielen Dank erstmal dafür. Ich glaube, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon sagen, oh, das klingt interessant, unbedingt gucken. genau, aber wie stehen wir denn erstmal zu dem Film und wie sind wir zu dem Film gekommen? Ich fange mal ganz kurz an. Ich habe den ehrlicherweise vor über 20 Jahren das erste Mal gesehen und komplett vergessen, bis auf eine einzige Szene, die ich jetzt noch nicht vorwegnehmen will. Da hatte ich dann einen Chat geschrieben bei den beiden, als ich den geguckt habe und dachte mir so, ja, daran kann ich mich erinnern, aber den Rest nicht. Es war sehr faszinierend und ich habe den extra noch letzte Woche geguckt, weil wir eigentlich ja die Aufnahme machen wollten und Jaco ist ja noch ein bisschen angeschlagen, der war noch krank zu dem Zeitpunkt und habe mir den extra dann abends um 22.30 Uhr habe ich den angefangen, den Film, und es war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber ja, komm ich noch zu, warum. Aber Jaco, wie sieht's denn bei dir aus? Wie stehst du denn zu dem Film?
Also ich finde ja, abends 22 Uhr ist die perfekte Zeit, diesen Film zu gucken, wenn die Frau schon im Bett ist, ne, da punkte nicht dazwischen und so. Ne? So, wie ich zu dem Film stehe, ja, ich habe den auch vor, waren 20 Jahre, also ist auch schon lange her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, im Fernsehen, im Nachtprogramm irgendwo mal und dachte mir, hoppala, was ist denn das? Ich hatte vorher von dem noch nicht gehört. Also irgendwie mal gehört, es gibt den wohl, aber keine Ahnung, was das genau war. War völlig fasziniert von diesem Film. Hab ihn dann Jahre später nochmal, ich glaube, auf Arte dann gesehen und mir daraufhin die Blu-ray gekauft. Und in so ein paar Jahren Abstand gucke ich den immer mal wieder, wenn es mich irgendwie packt. Und wie schon gesagt, dann irgendwie vergesse ich auch immer wieder, worum es geht. Weil ich sag mal, die Handlung ist sehr, sehr zu vernachlässigen teilweise. Also das, was bei normalen Filmen eigentlich so das Wichtige ist, ist hier total irrelevant. Es bleiben hier so einzelne Szenen einfach in die ganze Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich finde diesen Film toll. Also das ist sicherlich nicht einer der besten Filme aller Zeit oder whatever. Ich habe so einen Crush für diesen Film, weil ich auch jetzt wieder beim Gucken gedacht habe, meine Fresse, was ist das? Also auch sowas zu drehen, auch zur damaligen Zeit, ist so wild, aber auch wieder so fresh und so unterhaltsam. Das funktioniert heute für mich immer noch. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist überhaupt nichts für mich. Also wir hatten ja mal Flash Gordon in der letzten Ausgabe und das ist das nochmal auf einem ganz, ganz anderem Level. Also das ist nochmal Flash Gordon auf LSD.
Ja, genau.
Ja.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin der Spätzünder. Ich habe den vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren das erste Mal gesehen. Da habe ich die Blu-ray in so einer, bei Amazon, so eine Multi-Buy-Aktion oder so halt mitgekauft. Einfach weil, ja, ich weiß es gar nicht. Einfach, ich bin ja in den letzten Jahren so ein bisschen hinterher, so die, ich sag mal, älteren Science-Fiction-Filme und älteren Horrorfilme und sowas abzuarbeiten, ne, so, um da Lücken zu schließen. Und im Zuge dessen musste halt auch irgendwie Barbarella dazu. Ja, ich bin nicht ganz so positiv gestimmt wie Jaco, aber ich kann schon mal sagen, der Film ist sehr fantasievoll. Zeigt er mir einen Stinkefinger. ja, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er unkreativ wäre, sagen wir es mal so.
Ich glaube, das, was der Film hauptsächlich hinterlassen hat, würde ich auch mal sagen, ist so ein krasser Impact. Ne? Weil der hat ja tatsächlich 1968, als er dann erschienen ist, wirklich so eine Welle auch losgetreten. Nicht so sehr als Skandalfilm, vielleicht auch an manchen Stellen, aber diese abebbende Flower-Power-Ära, nenne ich es jetzt mal, in den 60er Jahren, das nimmt der Film quasi an und verwandelt es in das, was er ist. Um das mal so zu beschreiben, ne? Und deswegen kann man da, glaube ich, auch einfach, oder hatte dementsprechend natürlich auch einfach eine Wirkung auch in die Popkultur von damals. Ich glaube, das ist so das, was man auf jeden Fall sagen kann.
Ja, ist so das letzte Aufbäumen vielleicht nochmal in dieser Flower-Power-Ära, so ein bisschen, aber dann ganz groß und ganz aufgeblasen, sodass es wirklich die Popkultur nochmal über Jahrzehnte hinweg beeinflusst hat. Das sind ja unendlich viele Sachen, bis heute berufen sich ja auf Barbarella. Ja. Mal, also, allein der Schurke hier, der heißt Duran Duran. Ne, das ist so wild. Es gibt ja diese Gruppe, die sich dann darauf benannt hat. Ne? Mhm. Es ist viele solche Dinge, das ist total schräg, wenn man das heute so sieht.
Spoiler.
Stimmt, das war jetzt tatsächlich ein Spoiler. Oh je. Egal.
Ach komm.
Na, du hast ja vorher schon gesagt, so, wenn ihr den interessant findet, dann guckt den. Also,
guckt vorher, genau.
Das ist so egal.
Wir müssen,
könnt ihr
ich,
jetzt
relativ
das Ende sagen und es ist scheißegal, der macht trotzdem Spaß, wenn du guckst.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Außerdem müssen wir, glaube ich, relativ schnell in den Spoiler-Teil übergehen, weil es einfach so viele Dinge gibt, über die man mal reden muss, ehrlich gesagt.
Ja, eigentlich, wenn wir jetzt wirklich sagen würden, wir spoilern hier ganz streng, nicht dürften wir schon nach 5 Minuten nichts mehr sagen, weil alles, was dann kommt, wird immer sich, boah, was passiert denn da? Also darf man eigentlich gar nicht verraten. Dann können wir
das
uns
stimmt.
Ja auch komplett schämen.
Ja. Das stimmt. Was man noch sagen muss, der Film ist eine Comic-Verfilmung. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar. Das waren so eine, oh, ich will nicht sagen so eine Losi-Comic-Sammlung, aber die ist immer so ein paar Mal in so Zeitschriften, habe ich zumindest verstanden, erschienen, bevor es dann irgendwann so in Buchform gekommen ist. Und auch das hatte schon einen Skandal zufolge, wo kurzzeitig dann der Comic auch verboten worden ist, um dann nach einer Petition, glaube ich, tatsächlich dann zurückzukehren. Ob man den sich heute noch angucken kann, weiß ich nicht. Habe ich aber auch nicht mehr recherchiert, ehrlich gesagt. Und noch einen Fakt. Der Modeschöpfer Paco Rabanne, den man ja eigentlich vom Namen her so kennt, ist mit dem Film berühmt geworden, weil er die Sachen geschneidert hat für den Film.
Was du so für Leute kennst.
Tja, sowas weiß man.
Noch nie gehört.
Wir tragen nur Paco Rabanne. Also jetzt untenrum, ich will dich nicht neidisch machen, deswegen trage ich das obenrum nicht. Aber hier, ich sitze ja in so einem wallenden, ausufernden Kleid von Paco persönlich.
Du hast untenrum was an, was?
Dann schäle ich mich nachher raus in die Schwerelosigkeit.
Ich glaube, irgendwann müssen wir mal unsere Videos dabei mit präsentieren und nicht nur den Podcast. Egal, zurück zum Film. Wir reden ja über freie Liebe heute. Und also was den Film, glaube ich, auch wirklich auszeichnet, ist seine verrückte Inszenierung, ne? Also Kostüme haben wir gerade schon angesprochen und Jaco hatte schon richtig gesagt gehabt, egal wann du quasi einschaltest bei dem Film, du hast immer ein komplett anderes Setting, eine andere Welt in dem Sinne, immer wieder was Neues und natürlich auch oftmals was wirklich Verrücktes, ehrlich gesagt. Wie ging es denn euch beim Film gucken, Jaco?
Boah, also wie gesagt, es fängt ja schon an mit dieser Szene, die Ding Dong beschrieben hat. Dieser, sag mal, Striptease, ist ein Striptease im Prinzip mit Schwerelosigkeit.
Ja, Striptease ist am Ende nackt, also.
Wo man denkt, boah, so ein Film zu Beginn, 1968, das muss man dazu sagen. Ich möchte gar nicht wissen, wie in den US-Kinos das angekommen ist, ob der da überhaupt lief.
Und die Szene geht, glaube ich, 5 Minuten, kann das sein. Die geht wirklich sehr lange. Ja. Das ist
komplette
Info,
die
geht lange, ne? Und man sieht tatsächlich auch was. Ich dachte, ich hatte so im Gedächtnis, man sieht gar nichts, also was jetzt so als Softsex durchgeführt, aber man sieht Nippel tatsächlich. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung so. Ne? Und was dann abgeht, ne, dieses Raumschiff von Barbarella, das ist komplett mit Fell ausgelegtes irgendwie.
Oh, ja.
Das sieht aus wie bei Hugh Hefner im Partykeller. Ne? Das ist so geil. Ist bestimmt hygienisch schwierig, aber es sieht total bequem und flauschig aus. Und dann landet die auf so einem. Also wieder da Szenenwechsel, die auch so völlig durch sind. Dann kriegt die ihren Auftrag, landet auf einmal auf so einem Bruchlandung auf so einem Eisplanet oder so. Man sieht eigentlich nur so eine riesige Eisfläche, wird von irgendwelchen, wie soll man es nennen, Zwergen?
Kinder?
Zwergen, ja, Kinder und Roboter.
Kinder?
Monströse Kinder, ja.
Ja, es waren normale Kinder.
Gefangen genommen und dann kommt so ein bärtiger, also ein total behaarter Kerl und rettet sie und als...
Ja, halt. Du unterschlägst die fleischfressenden Roboterpuppen.
Und Roboter. Hatte ich gerade fleischfressende Roboter. Ja, man kann ja nicht alles aufzählen. Ne? Und dann kommt
Ey, das muss rein. Sie wird von Roboterpuppen angeknabbert. Wie geil ist das denn?
Von fleischfressenden Roboterpuppen angegriffen, genau.
Ja, wie gesagt.
Und die knabbern dann wirklich an ihr rum.
Das stimmt. Also das ist nicht das Einzige, was an ihr rumknabbert noch im Laufe des Films. Da knabbern so einige an ihr rum. Unter anderem dieser Bert, dieser vollbehaarte Mensch, der dann kommt, dem sie als Dank im Prinzip Sex anbietet. Aber Sex auf der Erde im Jahr 40.000, wo das ja spielt, ist halt eher so, man nimmt nur diese, wie nennt das, Vergnügungspille, ich hab's vergessen, wie es heißt. Und dann sitzt man sich gegenüber, jeder nimmt eine Pille und dann hat man quasi mehr oder weniger gedanklich Sex oder so. Mhm. Und der Typ sagt...
Saver-Sex. Ja, Savers das Sex überhaupt.
Der sauberste Sex, den es gibt. Und der Typ meint, nee, das machen wir auf die ganz altmodische Art. Und die so, was, mit anfassen und ne? Aber dann natürlich, wie das so... Also ein Hoch auf die Emanzipation für diesen Film, ne? Nachdem der Typ sie einmal geknallt hat, denkt so, oh, das Geilste von der Welt, jetzt nur noch so. Und das ist eigentlich auch die Handlung vom Film. Barbarella reist durch die Galaxie und bringt jedem bei, ey, richtig knattern ist viel geiler. Und dabei trifft sie dann auch auf einen blinden Engel, der nicht mehr fliegen kann, landet in einem Labyrinth, was so, glaube ich, in die griechische Mythologie angelehnt sein soll, war so mein Gedanke an das Minotaurus.
Ja, da hätte ich auch gesagt.
Labyrinth und bei irgendwelchen sadomasochistischen Königinnen, die sie, also ich nehme ja schon viel zu weg, es ist ein wilder Ritt. Man wird von einem Szenario ins andere geschmissen, der Handlung kann man, also konnte ich, irgendwann auch gar nicht mehr wirklich folgen. Und es geht eigentlich nur darum, dass man sich an den einzelnen Momenten ergötzt, die so irre sind. Oder diesen Sets, die so fantasievoll wirklich auch gestaltet sind. Und diesen ganzen bescheuerten Ideen. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, ein Drehbuch existierte so rudimentär, ja, irgendwo schon. Aber ich glaube, die haben ganz viel on the fly gemacht, mehr oder weniger. Also das ist irgendwie noch...
Und zwar cool. Auf Drogen.
Und natürlich, kannst du so gar nicht drauf kommen. Du kannst mal mich erzählen. Also, ne... War ja auch irgendwo belegt, dass der Regisseur schon damit hast, irgendwie besoffen da am Set war. Aber die haben nicht nur Alkohol getrunken. Also das kannst du mir nicht erzählen. Und nicht nur während des Drehs, auch bei der Planung. Das ist ja komplett neben der Kappe. Aber ich find's geil.
Aber jetzt weiß ich, wo Demolition Man die Idee für diesen Safer-Sex herkommt.
Ja, genau.
Die
haben sich
wahrscheinlich auch auf Barbarella berufen.
Das mag gut sein. Und es gibt ja dauernd so sexuelle Anspielungen in dem Film. Ne? Also der spielt ja auch, weißt du, David Hemmings, glaube ich, spielt er ja auch dann noch diesen einen, ist das ein Wissenschaftler oder ein Rebell? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der heißt Dildano. Da denkst du auch,
stimmt, ja.
Das ist herrlich.
Ja, wilder Ritt trifft es einfach wirklich, ne? Und du hast ständig diese Wechsel drin. Also es wird, im Prinzip wird es nicht langweilig, aber ich hatte echt ein Problem, den ganzen zu folgen und irgendwie so eine... keine Ahnung, also so ein Konstrukt daraus zu erkennen, wo es eigentlich hingehen soll und was es mir erzählen möchte.
Das meine ich ja. Also wenn du so,
das fehlte mir einfach.
Wenn du wirklich so einen roten Faden suchst, der ist natürlich irgendwo da, aber ja. Wenn man so wirklich auf so eine Handlung guckt und dann wird es auch kompliziert, denke ich mal. Also wer sich dann nicht so in diese Details verliebt und in diese wirren Ideen, die da kommen und dann einfach die Szenen genießt, das ist ein Film, den muss man genießen, den muss man gucken und das geil finden, was man sieht. Ich glaube, es ist auch schwierig, einem diese Faszination zu erklären, wenn wir darüber reden und man sieht das nicht. So lese ich dir die Geschichte vor, denkst du, ja, muss ich das gucken? Aber wenn du es siehst, denkst du, ja, geil. Aber man muss das wirklich, der Film lebt immer im Moment.
So ja, entweder denkst du geil oder du rennst weg. So.
Also, ja, natürlich.
Das muss man auch dazu, weil ohne Scheiß, das ist so eine, man muss sich das so vorstellen, das ist so eine, ich sag mal, so eine Hölle aus Polyester, Fiberglas, Plexiglas, Pappmaché. Also ganz verrückt mit den seltsamsten Gebilden. Jaco hat es ja am Anfang schon gesagt, das Raumschiff von Barbarella ist einfach mal komplett bis zur Decke ausgekleidet mit braunem Fell. Du hast blaue Hasen, als er auf dem Planet, diesem Eisplaneten landet, dann dachte ich zeitweise so, du bist in einem tschechischen Märchen auf einmal angekommen.
Das war auch so, also das stimmt, ja.
Der Schlitten wird von einem Gummirochen gezogen. Also es soll natürlich ein echter Rochen sein, aber er ist natürlich eindeutig aus Gummi. Dann wird sie von diesem, Bärenmann, ist ein normaler Mann, aber er hat ein Fell, dann zieht er das aus und drunter ist er noch behaarter als das Fell, das er angehabt hat.
Ja, das ist so ein bisschen wie im Griechenland-Urlaub, ne? Wenn
man ja, dann hast du auch noch auf diesem Eis hast du noch so einen anderen Schlitten, der dann auf einmal so ein Segel wie beim Segelschiff ausfährt und mit dem sie dann übers Eis gleiten. Also wirklich, da habe ich gedacht, so, das ist tschechisches Märchen auf Drogen. Ja, also es ist wirklich ganz abgefahren. Dann bist du, wir haben es ja schon gesagt, sie geht dann so Reise zum Mittelpunkt der Erde mäßig, geht sie dann unter Tage und kommt dann in so einem Labyrinth raus. Ah, da sind sie auch alle komisch und im Delirium. Und Jacke, du hast ja schon gesagt, dann trifft sie auf den blinden Engel, der nicht mehr fliegen will. Und dann hat sie mit dem Sex, auf einmal fliegt er wieder, weil er so glücklich ist. Ja, grundsätzlich kann man fast sagen, so in der ersten Hälfte muss sie eigentlich, also sie hat eigentlich mehr oder weniger immer Sex und braucht Hilfe. Sie muss gerettet werden oder sie braucht Hilfe beim Raumschiff reparieren. Also da ist sie irgendwie,
Und das ist ja auch das Witzige, dass der Film trotzdem so als emanzipatorisches Highlight irgendwie gilt, obwohl es genau das Gegenteil ist.
Genau, da kann ich, glaube ich,
muss Thomas
genau, da kann ich ein bisschen was zu sagen, weil während ich den Film geguckt habe, habe ich nebenbei schon recherchiert quasi und habe mir unter anderem ein Essay dazu angesehen und durchgelesen. Ich war ein bisschen abgelenkt einfach. Egal, auf jeden Fall Jane Fonda nochmal ganz kurz zu ihr zurück. Sie ist ja wirklich eine Augenschmaus einfach. Sie haben sie extra auch dafür genommen. Sie war nicht die erste Wahl. Ne? Sie hatten auch andere Frauen eigentlich im Blick gehabt, aber sie haben sie dafür dann nachher gecastet. Beziehungsweise sie war auch die Frau des Regisseurs. Zumindest bis zu dem Film danach nicht mehr. Das hat vielleicht auch was damit zu tun. Und alle Beteiligten haben dann irgendwann ihren Frieden, glaube ich, mit diesem Film gemacht und haben dann eher gesagt, dass sie auch, nicht stolz, aber dass sie das gut finden, dass er existiert, bis auf Jane Fonda bis heute. Sie halt sagt, dass sie nicht zufrieden ist mit dem Film und dass sie den Film gemacht hat. Und dass sie auch sagt, dass sie dem Feminismus damals keinen Gefallen getan hat, wobei sie auch immer argumentiert, dass sie natürlich nicht gezwungen wurde, diesen Film zu machen, sondern natürlich auch freiwillig gedreht hatte. Sie wollte halt auch ihre Karriere pushen, so. Und lustigerweise, ich sehe das wie Ding Dong, deswegen hatte ich auch recherchiert gehabt, weil ich den Film auch an vielen Stellen einfach sehr kritisch finde und denke, boah, das... Hui, harter Tobak eigentlich, ehrlich gesagt, ne? Aber er hatte damals tatsächlich seinen Impact in der Frauenbewegung an vielen Stellen, die sich von dem Film haben inspirieren lassen, in dem Sinne, dass sie gesagt haben quasi, dass sie die freie Liebe für sich proklamieren beispielsweise, ne? Dass sie selber entscheiden können, wann sie, mit wem sie Sex haben beispielsweise. Und das strahlt der Film schon aus. Ehrlich gesagt, ne? Weil da kommt niemand und sagt, du musst jetzt mit mir Sex haben, sondern sie macht das im Prinzip alles für sich, ne? Und entdeckt ja für sich auch wieder die freie Liebe oder die Liebe an sich oder den alten Sex, den es mal auch gab auf der Erde. Und ich glaube, in diesem ganzen Mischmasch gibt es tatsächlich trotzdem für die feministische Bewegung von damals, ich glaube, heute ist das eher nochmal eine andere Geschichte, aber von damals tatsächlich einen Impact, der, glaube ich, auch eine Strahlkraft hatte, bis vielleicht heute hinweg. Also, ne, das darf man nicht unterschätzen, ehrlich gesagt.
Da hast du absolut recht, aber gerade mit dem damals und heute. Heute, wenn man sich den Film ohne dieses Wissen anguckt, wie war es denn damals, ich sag mal, irgendein 16-jähriges Mädel, das heute komplett emanzipiert aufwächst und ne, es ist alles politisch korrekt und alles ist gleichgestellt und hast du nicht gesehen. Und die guckt hin und denkt sich, boah, was ist das denn? Das ist ja sexistisch hoch 10, wie widerlich. Aber im Prinzip, wenn man mal auf die frühen 60er oder 50er Jahre zurückguckt, was da so los war, ne, Frauen und sexuelle Identität und hatten die was zu sagen, gab es weibliche Heldinnen in solchen Filmen und so, gab es ja alles nicht. Also von daher ist es ein Riesenschritt eigentlich, was heute aber total ulkig wirkt. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, ja, klar, war es damals schon was. Aber es ist eine Jane Fonda, die halt eine super Feministin immer war, auch damals schon. Das natürlich auch ein bisschen anders sieht, kann man auch verstehen. Ne? Die hätte wahrscheinlich noch lieber ein bisschen anders gehabt, weil der Film natürlich immer noch, also speziell damals, heute wahrscheinlich nicht mehr, da gibt es andere Sachen, aber auch so ein bisschen natürlich für Männer so ein Lustobjekt dargestellt hat. Und sie natürlich auch. Wurde ja sexualisiert, bis die Schwarte kracht. Aber sie hat ihren großen Durchbruch gehabt, das muss man halt auch sagen. Danach war sie auf einmal ein Star. Und 3 Jahre später gewinnt sie einen Oscar. Natürlich nicht für so einen Film, aber das hat es auch erstmal gebracht, ne? Dass du nicht nur die Tochter von Henry Fonda bist, die sie sonst keiner interessiert.
Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich habe so ein bisschen überlegt gehabt, so wann, ich sag mal, in Anführungszeichen in Hollywood so, so, ich sag mal, Science Fiction, Action oder sonst was, so, ich sag mal, in Anführungszeichen, so Männergenre Frauen als Hauptfiguren drin hatten. Oder ob da, ne, wann das dann so, wann du da einen Film findest. Und ich weiß gar nicht. Also, mir ist dann Blaxploitation in den Kopf gekommen, sowas wie Foxy Brown und Coffee.
Aber, ist alles
aber da sind wir eigentlich eben. Genau, da sind wir nämlich irgendwie 73 oder sowas rum, ne?
Ja.
Und deshalb ist euch einer oder fällt euch spontan einer ein, wo eine Frau in so einem Genre eine Hauptrolle verkörpert?
Erst später und natürlich gnadenlos ab 1979 mit Alien.
Halt, natürlich, ne?
Da, natürlich. Aber halt bis Science-Fiction-Genre speziell gar nicht, also wüsste ich nicht.
Ja, weil dann könnte man das, also wie gesagt, ich tue mich damit ein bisschen schwer, das so als ja, emanzipatorischen Film irgendwie anzuerkennen, ne? Aber wenn es wirklich bis dato sowas nicht groß gegeben haben sollte, ja, und du hast dann mal in dem Genre eine Frau in der Hauptfigur, in der Hauptrolle, dann ist das natürlich irgendwo schon eher zu verstehen, ja, zum gewissen Grad, ne?
Wo hattest du bis dahin denn Frauen in den Hauptrollen? Entweder in Dramen, also in ernsten Filmen, weil es da eben eine Frau im Mittelpunkt steht, in Komödien, in Liebesfilmen, Musicals, halt so ein Krams. Ne? Vielleicht nochmal ein Psychothriller oder so. Da gab es ja dann auch schon Frauen in Hauptrollen, was ich Betty Davis oder sowas. Ne? Aber halt nicht sowas. Also das gab es einfach nicht. Zumindest würde mir nichts einfallen. Vielleicht irgendein Nischenfilm, den kein Mensch kennt, mag sein, aber halt nicht in dem Ausmaß.
Ja, im Horrorfilm, im Horrorbereich wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Wo noch meine als ich, ja. Hauptfigur, ne?
Klar, aber da auch eher meistens in der Opferrolle natürlich, ne?
Das ist es, ne? Das Final Girl, auch wenn es den Begriff damals noch nicht so gegeben hat.
Ja.
Ne, deswegen muss man den Film, glaube ich, auch schon einfach aus dieser Perspektive heraus mal sich angucken. Ne, aber das nur so als Exkurs, weil es einfach wichtig ist, weil natürlich manche Sachen einfach aus heutiger Perspektive sehr schwierig sind, wenn man sie so guckt, ne, ohne auch das zu wissen, wie der Film 68 einfach auch entstanden ist und welche Wirkung er auch hatte.
Aber ich muss dazu sagen, auch andere Filme sind natürlich aus heutiger Sicht, wenn man das so guckt, eigentlich gar nicht mehr guckbar. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe oder in anderen Cast oder überhaupt schon mal. Ich habe vor ein paar Jahren mal Frühstück bei Tiffany's zum ersten Mal gesehen. Ne? Großer Klassiker. Jede Frau hat irgendwie dieses Audrey Hepburn-Poster bei sich zu Hause. Hat den Film nie gesehen wahrscheinlich. Weil wenn, würde es ganz schnell wieder abnehmen. Das ist ein furchtbarer Film. Und der ist heute komplett unguckbar. Weil wie die dargestellt wird, ne? Keine Frau möchte so in einem Film dargestellt werden wie Audrey Hepburn in diesem Kackfilm. Der aber als großer Kult hochgejazzt wird. Ne? Ja, fasst man sich an den Kopf, wenn man das heute sieht.
Genau, das ist nur so ein kleiner Exkurs, aber mal zurück zu Barbarella selbst. Ich würde gleich mal in den Spoiler-Bereich eintauchen und so ein paar Szenen.
Sind wir schon lange drin.
Ja, aber ich würde noch mal ein paar Szenen genauer betrachten. Genau, für die, die jetzt quasi bisher zugehört haben und jetzt sagen, okay, ich will den Film irgendwie nochmal anders genießen, ohne dass mir jetzt alles vorgekaut wird, dann macht's gut und hört einfach später nochmal rein. Genau, ansonsten würde ich jetzt einsteigen und vielleicht nochmal direkt wieder zu Jane Fonda kommen. Jetzt würde ich ein paar Trivia-Sachen rausknallen. Der Striptease am Anfang, der findet auf so einer Glasscheibe statt. So haben sie das gedreht. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir sofort so, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Und irgendwann, ne? Und diese Glasscheibe war wohl nicht so mega dick, weil sie natürlich die Aufnahme auch machen mussten und war immer ganz kurz davor, durchzubrechen, also kaputt zu gehen. Und dann hätte sich quasi Jane Fonda komplett einmal aufgeschnitten alles. Also das war wohl recht gefährlich. Aber das war nicht das Einzige, weil es gibt eine Szene, da wird sie von Vögeln angegriffen in so einem Käfig. Und dem Regisseur war das nicht aggressiv genug, wie die Vögel gegen Jen von davor gegangen sind. Deswegen haben sie ihr kein Kostüm gebaut, mit Vogelfutter inklusive, und haben die Vögel aggressiv in ihre Richtung geschubst. Und die haben sie dann vollgekackt unter anderem, wodurch sie dann krank geworden ist und im Krankenhaus gelandet ist. Das nur so ganz kurz. Dann wird sie einmal in so ein Plexirohr quasi durchgeschossen. Da hat sie dann Abschürfungen, Hautabschürfungen und Magen-Darm-Probleme von bekommen. Und sie musste ein enges, hartes Metallkorsett in einer Szene tragen. Und ihr Kommentar dazu war irgendwann in einem Interview, die Schmerzen waren nicht auszuhalten. Also bei höchsten Respekt für die Frau, dass sie das so durchgehalten hat. Und ich kann mir auch vorstellen, warum es dann zu der Scheidung mit dem Regisseur gekommen ist.
Gut möglich. Aber ich möchte noch mal zu dieser Vogelszene sagen, das wollte ich auch noch sagen. Also Jane Fonda wird quasi zweimal fast in diesem Film zu Tode gevögelt. Einmal von Vögeln und einmal später noch. Das war jetzt der Wortwitz.
Also ich möchte noch ergänzen, weil man jetzt vorstellen könnte, so okay, Vögel, ne, wir haben die Vögel geguckt, ne, da hast du Krähen und Raubvögel. Es sind Kanarienvögel.
Wahrscheinlich Raubvögel, da waren es Möwen. So, das war jetzt auch nicht, dass da die Steinadler gekommen sind, aber okay.
Eine Möwe hat wenigstens einen krassen großen Schnabel, aber jetzt mal ehrlich, das sind Kanarienvögel so. Ja. Das muss man dazu sagen, das ist so ein riesiger Haufen Kanarienvögel. Ja, so ziemlich, ich glaube, die ungefährlichsten Vögel, die man sich so irgendwie vorstellen
aber,
kann.
Aber for real so. Ist sie ins Krankenhaus gekommen, jetzt nicht wegen Bisswunden, sondern weil sie totgeschissen wurde. Sie wurde krank.
Genau.
Das ist die unterschätzte Gefahr. Weißt du, hätte Hitchcock die Vögel damals gedreht, die hätten alle vollgeschissen. Hätte man gesagt, das ist ein Scheiß. Aber das ist viel gefährlicher wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Die Diarrhoe-Vögel sind da oder so.
Na, auf jeden Fall gibt es ja nachher ja noch eine Szene, wo sie ja gefoltert wird von einer, ich nenne sie mal auch Sexorgel.
Genussorgel.
Zu Tode georgelt. Zu Tode georgelt.
Der Podcast der seltsamen Wortspiele.
Wo sie einen Orgasmus
so
nach
dem Thema Feminismus und Emanzipation.
Genau, also sie sollte quasi vor Lust sterben und so viele Orgasmen bekommen, dass ihr Körper irgendwann das nicht mehr aushalten kann. Übrigens auch eine sehr feministische Perspektive, weil sie schafft es ja dann später, die Maschine durch ihre Orgasmen quasi zu überleben und kaputt zu machen. Das nur so am Rande. Genau, aber tatsächlich gibt es da, das ist die einzige Szene, das wollte ich vorhin, das, was ich erwähnt hatte, das ist die einzige Szene, an die ich mich erinnern konnte. Warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und die explodiert ja nachher mit so Pyrotechnik. Und man hat den Darstellern nicht gesagt, dass hier Pyrotechnik eingesetzt wird. Das ist die Reaktion, die man da sieht, die ist auch echt. Jetzt bin ich aber auch fertig mit den Hintergründen. Genau, jetzt dürft ihr.
Dann werfe ich jetzt einfach ein, wenn wir bei den ganzen seltsamen Sexsachen sind, dann werfe ich einfach ein, diese Szene mit dem Extrakt des Mannes, wo Frauen quasi wie in so einer Opiumhöhle, so einer Shisha-Bar, aus einer riesigen Wasserpfeife inhalieren, in der sich ein Mann schwimmend befindet.
Stimmt.
Das muss man einfach sich bildlich vorstellen. Eigentlich muss man es sehen, damit man es irgendwie glauben kann.
Das sage ich ja. Ich glaube, wir können das beschreiben, wie wir wollen. Das funktioniert nicht. Du musst es wirklich gesehen haben. Weil es glaubt man auch, wir erzählen Scheiße und wir haben irgendwie einen gesoffen und das ist wirklich so. Ne?
Ja, ja. Ja, und die ganze Zeit läuft nichts Futuristisches, ne? Also es läuft die ganze Zeit irgend so ein Soundtrack, der, ich weiß nicht, der könnte jetzt auch bei, wir haben gerade Foxy Brown oder sowas, da könnte auch laufen.
Das stimmt, ja.
Ja, das könnte auch sein, dass die einfach nur bei die Sets, dass das war einfach nur vom, weiß ich, Backstage, ne, so eine Ende 60er Jahre Party, wo die alle zu viel Geld und zu viel Drogen hatten und haben das einfach gefunden, hinterher in den fertigen Film genommen. So, das kann halt auch sein. Ja, so, und stimmt, dachte so, ja. Das ist viel geiler als das, was wir vorher gedreht haben. Komm, pack mal das rein. Ne? Geht auch.
Also ohne Scheiß, das Interieur von den Gebäuden, das kann man sich nicht ausdenken. Da hängen dann einfach irgendwelche, ja, was sind das denn so? Ich sag mal, so Schwimmnudeln hängen da aus der Wand raus und sowas. Hat alles keine Funktion. Dann ist da immer so ein bisschen Glitzer und dann ist da irgendwie so, wie sagt man denn da, so Polyesterfasern, die da rumbaumeln. Ja, also ohne Scheiß, das ja, ich weiß nicht, fehlen einem die Worte so.
Genau, man nennt das sexy Deko-Schick.
Ach so.
Das hat einen Namen, ey Thomas.
Nein, der hat es nicht, das habe ich gerade
so hätte ja sein können.
So, Thomas,
aber ich habe
du hast auch gesagt, man kennt diesen Designer, also von daher hätte mich jetzt nicht gewundert.
Also den Namen kennt man wirklich, also. Aber mir ist tatsächlich nochmal was eingefallen, weil die werden ja irgendwann nochmal in so einen Raum reingeschubst, nachdem sie entkommen ist mit dem Flügelmann, wo mir der Name nicht mehr einfällt. Der sollte dann irgendwie getötet werden. Und das ist so eine Selbstmordkammer, wo sie quasi sich entscheiden müssen zwischen Tür 1 und Tür 2, wie sie quasi selbst umkommen sollen. Und lustigerweise sind die Selbstmordkammern quasi basierend darauf dann im Futurama gelandet.
Stimmt. In der Pilotfolge war das, glaube ich, von Futurama, ja, ne? Genau.
Genau. Also auch wieder eine Anspielung auf Barbarella. Selbst wenn wir uns das gar nicht bewusst sind, ehrlich gesagt, wenn wir so Sachen gucken, gibt es immer wieder irgendwo Anspielungen auf diesen Film. Ja,
ja, und was ich auch noch gelesen habe, ist auch mal ganz am Rande, fällt mir auch gerade, Pyger heißt er übrigens, ich musste eben nochmal gucken, der blinde Engel. Pyger.
Ach so, ja, ja. Mhm.
Und der wird gespielt von John Philip Law. Würde man auch sagen, wer ist denn das? Kennt kein Mensch. Der hat, glaube ich, 1968 die drei wichtigsten Filme seines Lebens gedreht und danach nie wieder irgendwas. Das war Barbarella. Dann hat er diesen Western mit, diesen Italo-Western gedreht mit Lee Van Cleef. Wie hieß denn der? Ah, shit, jetzt komme ich nicht mehr drauf.
Kann ich dir gleich sagen.
Relativ bekannter Italo-Western mit Lee Van Cleef. Der hat in die zweite Hauptrolle gespielt. Oh, jetzt komme ich nicht drauf, ne? Klassiker. Und er hat, der Film wurde auch von Dino De Laurentiis produziert, wie dieser Film hier, von Mario Bava, Gefahr Diabolik. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Wer den nicht kennt, den muss er auch gucken, weil das ist genau so ein Ding wie das hier. Nur so als Agenten-Comic-Film, aber genauso wild und genauso abgedreht. Also das war so der Summer of Philip Law. Da hat er diese drei Filme gedreht und danach war die Karriere durch.
Von Mann zu Mann. Der ist wirklich schön, der Film übrigens.
Ja, da hat er noch einen anderen Titel. Von Mann zu Mann ist der aktuelle Titel, glaube ich, der hieß früher anders. Mag ich das? Die letzte Kugel trifft, hieß der so? Oder irgendwie so ein Krams. Der ist aber auch wirklich gut.
Okay.
Ja.
So, aber das waren so die drei Filme von John Philip Law. Die hat er, glaube ich, alle hintereinander weggedreht und dann war die Karriere durch. Aber hey, das ja, ist ja im Gedächtnis geblieben.
Sowas, ne? Mhm.
Vielleicht hat er auch zu viel LSD genommen. Das kann ich mir auch gut vorstellen und dann war die Karriere durch.
Aber ich muss wirklich sagen, der Humor hat bei mir an manchen Stellen ja dann doch irgendwie gezündet. Zum Beispiel zum Anfang, wo dann der Präsident des Universums, der Erde anruft und Barbarella ja dann nackt ist und er sie anguckt so, oh, willst du nicht eigentlich was anziehen? Ach nö, ich fühle mich eigentlich ganz fein. Okay.
War es nicht andersrum? Hat sie nicht gesagt, ich ziehe mir erst mal was an?
Ja, genau, sie sagt,
ach, das muss gar nicht sein. So, ich glaube, das war eher andersrum.
Genau. Ich ziehe mir was an. Nein, lass mal.
Keine Umstände, ne?
Auch ein netter Satz, der drin ist, da haben wir so ein, ich weiß nicht, will man es Wissenschaftskritik nennen? Dann fragt sie, warum sollte man eine Waffe erfinden? Da sagt der Präsident, er ist Wissenschaftler.
Ja, genau. Warum nicht? Weil das kann.
Ja, also dieser pazifistische Appell, jetzt mal ohne Scheiß, ist ja wirklich in dem Film drin.
Ja, ja, voll.
Das merkt man auch, diese Flower Power-Bewegung, ne? Weil der.
Ja, ja.
Also, jetzt Spoiler, aber das ist ja egal. Der Duran bastelt ja so einen riesigen Laser, mit dem er ja irgendwie die Galaxie bedroht, ne? Und das ist ja auch so dieses Abrüstungsding und Angst vor dem Nuklearkrieg und was da alles so ist. Und ne, macht lieber Liebe statt Krieg, ne? Alles cool, ist viel besser. Die Botschaft hat er ja eindeutig.
Ja, wird ja auch von vornherein gesagt, sie kriegt sie wird mit zwei Waffen ausgestattet und das sind Leihgaben aus dem Museum.
Genau.
Weil es halt keine Kriege mehr gibt und auch keine Kämpfe. Das ist alles so. Und das Credo von denen ist Sieg der Liebe.
Sieg der Liebe.
Genau, Sieg der Liebe, genau.
Ja, ist eigentlich ein sehr pazifistischer Film.
Total. So.
Wie gesagt, Make Love Not War. Das hätte eine Tagline sein können für den Film.
Ich glaube, am Ende muss man ihn wirklich mal selbst gesehen haben, um das
unbedingt
irgendwie begreifen zu können, was das quasi auch optisch und ne, ausmacht, ehrlich gesagt. Das kann ich ja schon nachvollziehen, Jaco, dass du dir ja auch eine Faszination für hast, ne? Und das spreche ich dem Film auch nicht ab. Und das war auch wirklich eines der Highlights. Aber in Sachen Story und sonstiges holt er mich einfach null ab, ey.
Das kann ich auch verstehen, aber das ist so nebensächlich bei dem Film. Es gibt so Filme, da hacke ich auch drauf rum, dass die Geschichte scheiße ist und dass man sich nicht richtig überlegt hat und bla bla. Aber dann holen einen die Filme ja auf anderer Ebene auch in der Regel nicht ab. Oder ich sage, das ist mir egal, das habe ich schon 50 Mal gesehen. So. Aber ich habe noch selten sowas wie Barbarella gesehen und ich finde den immer wieder aufs Neue total faszinierend. Gerade auch in diesem zeitlichen Kontext ist der super spannend. Und selbst wenn nicht, also man kann sich den angucken und sich königlich drüber amüsieren. Und ich meine nicht mal auf so einer Trash-Ebene, dass man den Film auslacht, wie es ja manchmal auch so ist. Dass man sagt, boah, ist das kacke, aber irgendwie lache ich drüber. Sondern ich habe wirklich auch Respekt vor diesem Film. Auf einer anderen Art vielleicht, als ich, was ich vor Apocalypse Now Respekt habe oder so. Ne? Das ist eine andere Art von Respekt. Das ist schon, ich breche eine Lanze für den Film und ich würde ihn noch immer verteidigen, kann aber total verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann.
Ja, also ich bin da bei Thomas, also was ich dem Film nicht absprechen will, ist auf gar keinen Fall, ist halt die Kreativität. Ne? Also die ist einfach wirklich sehr stark vorhanden, ist für mich so kann man, wie so ein Vorläufer von Flash Gordon, den wir ja auch schon besprochen haben. Ich musste da auch dauernd wieder denken. Irgendwie so eine Mischung aus Caligula und Flash Gordon und ja, so ein Kostüm, Bühnenfilm und abgedreht und bunt. Aber ich sag mal, was Spannung angeht oder Unterhaltungswert jetzt von der Story her, nicht nur von den Bildern. Also wenn man da jetzt nichts mit anfangen kann oder gerade ein jüngeres Publikum vielleicht, ne, das sieht halt, ist auch sehr künstlich aus. Wir haben es ja, ich glaube, man hat es schon rausgehört, keine dieser Kulissen sieht irgendwie aus, als würde sie in echt irgendwo stehen. Ja, weiß ich nicht, ob das dann jedem zusagt. Da muss man, glaube ich, so ein Fable dafür haben, so ein bisschen.
Das sagt definitiv nicht jedem zu. Das ist ganz klar, das muss einfach klar sein. Also ich würde nie jemandem dazu raten, kauf dir diesen Film irgendwie blind, wenn du keine Ahnung hast, grob, worauf du dich da einlässt. Gut, sollte man sowieso selten bei Filmen machen, aber den ganz besonders nicht. Ist einfach so.
Okay, ich glaube, dann hätten wir zumindest auch alles besprochen, oder? Dann wären wir da auch durch. Ich hätte nur eine, also falls ihr nichts habt,
nee, gerne raus. Ich finde, wir haben auch das Wichtigste besprochen. Guckt euch den an, wenn ihr Interesse habt. Man kann viel drüber reden, das macht aber wenig Sinn, den muss man gucken.
Dann habe ich am Ende noch was Spannendes für euch.
Oha.
Und zwar ist ja dieses Jahr angekündigt worden, dass ein Remake kommt. Und das befindet sich ja auch immer noch in Arbeit, nach 56 Jahren.
Oha.
Und jetzt die Frage an euch.
Nein.
Kann das funktionieren? Und vor allen Dingen, wie würde es aussehen?
Also, Jaco. Ganz klares Nein. Sage ich oft bei Remakes, gerade von Filmen, wenn ich die mag. Ne, so. Aber es gibt ja auch Remakes, da denke ich mir, ja, das macht Sinn. So, weil vielleicht Filme einfach auch überholt sind und man sagt, ja gut, mit heutigen Mitteln, technisch aufwendiger, blablablub, würde das vielleicht, was willst du bei dem Film, wenn der technisch aufwendiger ist und mehr Budget, wie soll der besser werden? Wir haben keine Ahnung. Klar könnte man jetzt noch mehr Geschichte schreiben, aber dadurch verliert der doch das, was den eigentlich ausmacht. Und wenn, hast du vielleicht einen Film, der auch Barbarella heißt, vielleicht eine ganz andere Geschichte hat, aber dann ist es für mich auch kein richtiges Remake oder es ist halt ein Film, der zufällig genauso heißt. So, ich meine, das ginge vielleicht, ne? Wenn du so ein Ding machst wie, also es gibt so ganz wenige Ausnahmen, wo das geklappt hat, ne? Suspiria nenne ich mal so, aber das ist ein ganz, ganz anderer Film geworden, aber auf eine geile Art, aber das war auch so ein Kunststück, das so zu machen, und wenn sie das bei Barbarella hinkriegen, so, dessen, sag ich mal, Suspiria Remake, dann habe ich nichts gesagt, aber das glaube ich nicht.
Mhm. Ja, ich frage mich jetzt natürlich, machen sie einen Remake von dem Film oder machen sie einen Remake von diesem Comic, auf dem der Film ja basiert? Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Ich habe keine Ahnung, wie nah dieser Film an dem Comic dran war, was die Story angeht, was die Bilder angeht. Ich kann es mir aber auch nicht wirklich vorstellen, dass es funktioniert. Aber gleichzeitig muss ich sagen, irgendwie würde ich mir schon angucken, weil es mich interessiert, wie der Film das umsetzen will und wie er aussieht. Also kann nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie kein Interesse hätte.
Naja, angucken tun wir es uns wahrscheinlich sowieso. Ich gucke mal irgendwann sowieso fast alles an. Ne? Auch in dem Wissen, dass ich scheiße finden werde. Gerade wenn, neugierig ist man ja irgendwo. Aber, weiß ich nicht.
Ich habe mir dieses Jahr auch das Chrome-Remake angetan. Also von daher,
ich noch
egal.
Nicht.
Ich auch noch nicht.
Mach's nicht. Mach das bitte nicht. Egal. Aber ich würde sagen, es kommt wirklich drauf an, welche Tonalität hat dieses Remake. Ne? Also wird das dann eher so eine ernstere Geschichte, wirklich so Science-Fiction-Epos-mäßig? Oder behält es diesen Charakter, diesen erotischen Charakter vor allen Dingen, das ist ja auch noch ein Punkt, der Comics und der Vorlage von dem Film so bei? Dann könnte man das eher so als ironische Parodie vielleicht auch machen. Aber ich glaube, so eine 1-zu-1-Kopie, so wie Jaco sagt, einfach nur moderne CGI reinknallen, ne? Diese ganze Charme dieser Kulissen geht dann verloren oder sowas. Ne? Es gibt kein eisernes Korsett mehr, sondern irgendwelche anderen Sachen. Und dann erzählt man 1-zu-1 diese Story nach. Ich glaube, das wäre super langweilig einfach, weil dieser Charakter einfach fehlt dann.
Und du hättest ja das Problem, was wir vorhin angesprochen haben, mit der heutigen Gleichstellungskultur,
richtig,
und so weiter. Das ginge ja gar nicht. Ich meine, den Film würdest, genau, du so verteufeln und von vornherein, wie denn? Und allein diesen Aspekt dann so abzuändern, dass das für heutige Verhältnisse okay ist, aber dann wäre der Film auch gleich total langweilig. Also,
richtig,
wie will man das dann machen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Wenn sie es hinkriegen, gut. Ich habe ja gelesen, dass angeblich Robert Rodriguez mal an einem Remake dran war.
Ja, ist ja schon länger auch in Planung, ne? Aber jetzt haben sie es wohl tatsächlich mal in Angriff genommen und er soll 2026 kommen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich passiert, weil über die Jahrzehnte hinweg gab es, glaube ich, schon mehrere Versuche, eine Neuauflage zu machen.
Ja, und das ist ja auch immer schon so ein Zeichen, wo man denkt, belass es doch vielleicht mal.
Was ich aber spannend fände, das wird nicht passieren, aber wenn du Robert Rodriguez sagst, dann muss ich an die Grindhouse-Teile denken von Tarantino, Death Proof und Planet Terror. Und das fände ich irgendwie wieder spannend, ne? Mit diesem Look nochmal, das fände ich schon, da könnte ich mir vorstellen, dass der was draus macht.
Wobei ich glaube, dass dieser Robert Rodriguez tot ist.
Sag doch sowas nicht!
Aber es stimmt irgendwie, also, yeah.
Also Machete Kills, also besonders der und Sin City 2 und dann habe ich gedacht, so, Feierabend, schade, ist wieder gegangen. Ne? Ist leider so. Also diesen Robert Rodriguez holst du so nicht mehr wieder.
Musstest du mich oder an die zwei
hast du,
erinnern?
Hast du jetzt, wie hieß denn der, Hypnotic, hast du den gesehen? Seinen letzten mit Ben Affleck? Guck dir den mal an. Und dann freue dich auf
den nächsten Robert Rodriguez-Film.
Freue dich mal drauf. Das ist so Inception für Lobotomierte. Also so wirklich, ne? Ganz schlimm.
Siehst du, und dabei starten wir jetzt mit einer strippenden Jane Fonda und enden bei einem toten Robert Rodriguez, okay.
Oh, wir könnten ja Hypnotic beim nächsten Mal Science Fiction Casten machen. Oh, dann zwinge ich euch, den zu gucken.
Nein.
Das lassen wir. Wir wollen ja immer noch irgendwo Empfehlungen geben und das kann ich keinem empfehlen.
Genau, aber eine ganz klare Empfehlung für Barbarella, falls ihr den noch nicht gesehen habt, macht es. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ja, und wenn es einem nicht gefällt, aber kannst du mir sagen, ich habe den gesehen und es ist eine Erfahrung. Das sage ich schon, das ist eine Erfahrung.
Okay, dann würde ich jetzt hier eine Deckel drauf machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude, mit euch beiden einen Podcast zu machen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Film gesehen habt oder noch Film sehen werdet. Das würde uns interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage Tschüss und gebe ab an Jaco.
Ja, an dieser Stelle auch vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich entschuldige mich nochmal, habe ich gar nicht erwähnt. Ich bin nach wie vor ein bisschen erkältet. Also wenn sich das ein bisschen komisch diesmal anhört, ja, dann ich konnte es leider nicht ändern. Ne? Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Ich weiß gar nicht, wir haben doch gerade besprochen, was wir machen.
Machen wir jetzt gleich.
Dann machen wir jetzt gleich. Dann lasst euch überraschen, so wie ich gleich überrascht werde. Und dann bis demnächst. Und Ding Dong bitte.
Genau, kurzer Einwurf, wenn ihr da draußen auch irgendwie durch einen Film einfällt, wo ihr sagt, den würde ich gerne von den drei besprochen haben, schreibt es in die Kommentare bei YouTube, bei Movie Break, bei wo auch immer. Ich glaube, bei Spotify kann man auch kommentieren, ne?
Ja.
Schon gekriegt. Da könnt ihr auch kommentieren. Ja. Ansonsten, danke an euch zwei, danke an euch da draußen und the last scream you hear will be your own.
It's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.